until the philosophy which hold one race superior and another.
Bob Marley singt hier War, heißt der Song. 1976 hat er den veröffentlicht und der Text, der stammt aus einer Rede von Haile Selassie vor den Vereinten Nationen. Haile Selassie, der war Kaiser von Abessinien. Heute liegen dort die Staaten Äthiopien und Eritrea. Und seine Rede vom 4. Oktober 1963, die ist in die Geschichte eingegangen. Er fordert gleiche Rechte für alle Menschen, unabhängig von der Hautfarbe, und ein Ende des Kolonialismus und der Apartheid. Vorher werde Afrika keinen Frieden finden, sagt Haile Selassie und singt Bob Marley. Reggae-Star Bob Marley war gläubiger Rastafari. Das ist eine religiöse Befreiungsbewegung der schwarzen Bevölkerung in Jamaika. Und für deren Anhänger ist Haile Selassie nicht nur ein Staatsmann, sondern der Messias. Entsprechend wichtig sind seine Worte. Zwischen die Textzeilen von Haile Selassie, da fügte Bob Marley immer wieder das Wort Krieg ein. War.
Until the philosophy which old one race superior and another.
The old philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Until there are no longer first-class and second-class citizens of any nature.
Haile Selassie vor den Vereinten Nationen 1963. Eine große Rede über Gerechtigkeit. Ein emotionaler Moment. Ein Moment der Hoffnung. Die Weltgemeinschaft, sie könnte ein Ort sein, an dem Konflikte friedlich gelöst werden. Die Vereinten Nationen sind unser Thema in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler und angesichts der aktuellen Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen frage ich mich, funktioniert das eigentlich mit den Vereinten Nationen? Warum gibt es keine Lösung für Konflikte und Kriege wie diese? Wieso keine Initiative für einen dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern? Wieso kein Einschreiten der Weltgemeinschaft gegen den Angriffskrieg Russlands? In Syrien, im Jemen, überhaupt in Afrika? Man könnte das ja fortsetzen. Es ist ja eigentlich eine gute Idee, eine Vereinigung der Nationen zu gründen, die die Chance bietet, mehr zu verfolgen als nur Einzelinteressen von Staaten. Aber das müssen die Staaten natürlich auch wollen. Was war das für ein Geist, der bei der Gründung damals dahinter steckte? Das habe ich Jonathan Voges gefragt. Er ist Historiker an der Uni Gießen und Experte für den Vorgänger der Vereinten Nationen, den Völkerbund.
Also ich glaube, wenn man über den Geist spricht, der dahinter steckt, gibt es vielleicht zwei Entwicklungen. Eine, die man vielleicht als positive Entwicklung aus dem 19. Jahrhundert beschreiben könnte und eines tatsächlich als so eine Reaktion auf das, was dann kurz vorher, vor der Gründung des Völkerbunds passiert ist, nämlich auf den Ersten Weltkrieg. Also einmal ist das im Grunde eine Entwicklung, die sich im 19. Jahrhundert anbahnt, dass darüber nachgedacht wird, dass die Welt, also wie wir das dann auch nochmal in den 2000er Jahren hatten, auf einer anderen Skala, weitaus stärker vernetzt ist, dass Handel in der Welt getrieben wird, dass sowas wie eine erste Phase der Globalisierung stattfindet und dass damit zusammenhängt, darüber nachgedacht wird, ob man nicht Regeln braucht für diese Phase der Globalisierung. Das findet dann im späten 19. Jahrhundert, dass sich die ersten internationalen Vereinigungen gründen, die sich dann für bestimmte Themen interessieren, sowas wie die Telegrafenunion und dergleichen mehr. Und dann quasi aus diesem Geist speist sich dann das, was der Völkerbund ist, nämlich das auf eine universale Ebene zu bringen, die dann die unterschiedlichsten Themen unter einem Dach quasi versammeln will, nämlich der League of Nations, dem Völkerbund, der Société des Nations. Und als negative Erfahrung ist da natürlich der Erste Weltkrieg, dass man zwar auf der einen Seite gesehen hat, dass es diese zahlreichen Entwicklungen gibt, die zu einer zunehmenden Vernetzung in der Welt führen, dass aber gleichzeitig davon ausgegangen wurde, dass es in den internationalen Beziehungen eine Art von Anarchie gäbe, die dann tatsächlich zu dem Wettrüsten bis 1914 geführt habe und somit auch der Ausbruch des Krieges nicht zu verhindern gewesen ist. Also als Reaktion tatsächlich auch direkt auf die Verluste, auf die brutale Kriegsführung des Ersten Weltkriegs, dass da quasi reagiert wurde darauf, dass man meinte, man bräuchte diese Weltgesellschaft, diese Organisation.
Die Katastrophe des Ersten Weltkriegs ist also der Auslöser für die Gründung einer überstaatlichen Organisation, des Völkerbunds. Die Idee aber, die ist älter.
Genau, das findet man schon im 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert. Auch sowas wie, dass es vielleicht Regeln für Kriegführung bräuchte, kennen wir aus den Haager Konferenzen Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Also, dass man darüber nachgedacht hat, gibt es schon vorher. Aber quasi der Erste Weltkrieg ist dann nochmal so eine Art Katalysator dafür, dass man das, was man vorher schon gedacht hat oder in kleineren Formen schon mal umgesetzt hat, tatsächlich in diesem großformatigen Projekt des Völkerbunds umsetzen wollte.
Auf den Haager Konferenzen von 1899 und 1907 haben die damals wichtigsten Staaten eine Reihe völkerrechtlicher Verträge geschlossen, auch bekannt als die Haager Konvention. Organisiert hatten das der russische Zar Nikolaus II. Und die niederländische Königin Wilhelmina. Es ging um Abrüstung und um die Entwicklung von Grundsätzen für die friedliche Regelung internationaler Konflikte. Aber es ging auch darum, wie man Krieg auf, sagen wir mal, menschlichere Weise führt, wozu man verpflichtet ist als kriegführende Partei und wie die Zivilbevölkerung geschützt werden muss.
Wenn man noch längere Vorläufer des Völkerbunds sucht, sind wir in der Aufklärung. Man könnte tatsächlich sagen, jetzt der Völkerbund ist ein Schritt in der Entwicklung der Menschheit dahingehend, dass wir zum ganz ewigen Frieden kommen oder dergleichen mehr. Also dass tatsächlich ein Weg gesucht wird, Konflikte eben nicht mehr kriegerisch zu lösen, sondern durch Verhandlungen und wenn Verhandlungen scheitern, dann durch Schiedsgerichtsbarkeit.
Solche Ideen gab es schon recht früh. Der Universalgelehrte und Frühaufklärer Hugo Grotius hat schon 1625 die Idee eines Staatenbundes beschrieben, in seinem Werk über das Recht des Krieges und des Friedens. Da entwickelt er eine Art Völkerrecht. Immanuel Kant wollte im 18. Jahrhundert sogar die Weltrepublik, also gar keine Staaten mehr. Und wenn das nicht geht, dann eben mindestens einen Bund, der die Geißelkrieg im Zaum hält. Realität wurden solche Ideen aber erst nach der Erschütterung durch den Ersten Weltkrieg, dem ersten technisierten Krieg mit Millionen Toten, der die großen Fortschrittshoffnungen der Zeit in den Schützengräben vernichtete.
Ich glaube, das liegt nahe. Also auf der einen Seite das, glaube ich, dass der Erste Weltkrieg so grausam war, dass am Ende selbst in den Staaten, die den Krieg gewonnen hatten, sowas wie Befriedigung über den Sieg nicht mehr vorliegen konnte, weil die Opfer, die man gebracht hatte, einfach zu groß gewesen sind, sodass man ausgehend davon tatsächlich nach Wegen gesucht hat, sowas in Zukunft zu verhindern. Also eins der berühmten Zitate des amerikanischen Präsidenten, der den Ersten Weltkrieg bezeichnete als The War to End All Wars, also den Krieg, der alle Kriege beenden soll. Und eine Möglichkeit, das zu sichern, sollte eben der Völkerbund sein, der auch explizit in den Friedensforderungen des amerikanischen Präsidenten in den berühmten 14 Punkten von Wilsons als 14. Punkt aufgeführt wird. Wir brauchen so eine Weltorganisation, die Krieg in Zukunft verhindern sollte.
Also könnte man sagen, der US-Präsident Woodrow Wilson ist quasi der Vater des Völkerbunds, von dem kommt die konkrete Idee?
Ist einer der Gründerväter des Völkerbunds. Also wenn man sich tatsächlich vor allem in der Spätzeit des Ersten Weltkriegs umschaut, wird man sehen, dass die Idee nicht nur in den USA populär ist, sondern tatsächlich auch in Frankreich, in Großbritannien, die sie dann alle für die Friedensverhandlungen mitbringen und dann gegeneinander legen und dann versuchen, aus diesen unterschiedlichsten Plänen die Satzung des Völkerbunds zu erarbeiten, wie man sie dann am Ende hat.
Und Bestandteil der Versailler Verträge, also sozusagen genau. Der Vereinbarung zum Kriegsende, der Neuregelung sozusagen.
Genau, es sind die ersten, ich glaube es sind 26 Paragraphen des Versailler Vertrags und aller anderen der Pariser Vorortverträge, also mit den ehemaligen Kriegsgegnern, sowohl mit Österreich. Deswegen hat, oder auch deswegen, so vielleicht besser, hat der Völkerbund vor allem auch in der Weimarer Republik, im Deutschen Reich, so einen schlechten Ruf, weil er eben verbunden ist, also eng verknüpft ist mit diesem von allen Parteien im Grunde gehassten Versailler Vertrag.
Denn der Versailler Vertrag, mit dem der Erste Weltkrieg endete, sprach dem Verlierer Deutschland die alleinige Kriegsschuld zu. Und er legte dem Land hohe Reparationszahlungen auf. Die Wirtschaft wurde geschwächt, soziale Probleme waren die Folge. Im Vertrag trat Deutschland außerdem Gebiete an Frankreich und Polen ab und stimmte einem sehr reduzierten Militär zu. Viele in Deutschland empfanden diese Bedingungen als Demütigung und als Diktat der alliierten Kriegssieger. Aber der Versailler Vertrag denkt eben auch in die Zukunft und entwirft einen Mechanismus, der künftige Kriege verhindern soll: den Völkerbund.
Und deswegen braucht das Ganze auch 26 Artikel, sonst könnte man es vielleicht kürzer machen. Wird Frieden tatsächlich auch weiter verstanden im Sinne von, dass der Völkerbund sich eben nicht nur dann einschalten sollte, wenn es zu Konflikten kommt und die Konflikte lösen soll, sondern dass er tatsächlich auch zur Aufgabe bekommen hat, das internationale Leben zu organisieren. Also, dass Austausch gepflegt wird, dass Informationen ausgetauscht werden sollen, dass er im Grunde auch dazu dienen sollte, das Leben aller zu verbessern und dergleichen mehr. Damit Gründe für Krieg, also soziale Ungleichheit und dergleichen mehr.
Ist fast wie der Traum von einer neuen Welt.
Das mutet immer so leicht naiv an und so wird das gerne auch schon früh in Karikaturen gesehen, dass man Wilson zeigt, der so Seifenblasen bläst und dann steht da League of Nations drauf, also um zu zeigen, es ist ein Traum eines liberalen Idealisten, der aber genauso schnell zerplatzen kann.
Ein Traum, gegossen in eine reale Struktur. Aber ein Traum ohne die USA und ohne Woodrow Wilson.
Der Senat hätte zustimmen müssen in den USA. Die Republikaner stimmen dem nicht zu, seine Demokratische Partei schon. Und so gelingt es nicht, die USA zum Teil des Völkerbunds zu machen. Was natürlich äußerst problematisch ist, wo die USA gerade im Ersten Weltkrieg gezeigt haben, was für ein machtvoller Faktor in der Weltpolitik sie sein könnten, um vielleicht auch so ein Projekt wie den Völkerbund machtpolitisch abzusichern. Und genau das passiert eben nicht, weil die USA nicht beitreten.
Und das hatte eine ganze Reihe von Gründen. Zum Beispiel Machtkämpfe zwischen Demokraten, zu denen auch Präsident Woodrow Wilson gehörte, und den Republikanern. Aber auch der Wille, die USA, die maßgeblich zum Sieg über Deutschland beigetragen hatten, künftig rauszuhalten aus den Konflikten weltweit. Und dann war da noch die Sorge, dass auch die USA sich den Regeln des Völkerbundes beugen müssten, wenn sie dazugehören. Und dass sie dann einen Teil ihrer Souveränität verlieren.
Das ist tatsächlich eine der schärfsten Formulierungen, würde ich sagen, in der Satzung des Völkerbunds. Vergleichsweise in der Mitte der 26 Punkte findet sich der Hinweis darauf, wenn ein Mitglied des Völkerbunds angegriffen wird, sollen sich oder müssen sich alle Mitglieder des Völkerbunds angegriffen fühlen.
Also ist wieder bei der NATO.
Genau. Also es ist, und das ist tatsächlich sehr, sehr scharf. Und dann wird das alles wieder ein Stück weit zurückgenommen, indem man in den Folgeabschnitten sagt, der Völkerbund kann im Anschluss Vorschläge machen, wie die einzelnen Nationen auf diesen Aggressor zu reagieren haben. Sprich, da gibt es keine wirkliche Möglichkeit, das durchzusetzen, dass auch so reagiert wird. Aber erstmal ist es tatsächlich sehr, sehr deutlich formuliert, was auf einen Angriff zu folgen hat.
Am 10. Januar 1920 mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages nimmt der Völkerbund in Genf die Arbeit auf. Er soll verhindern, dass sich die Katastrophe des Ersten Weltkriegs wiederholt. Gründungsmitglieder sind die 32 alliierten Staaten, die den Krieg gewonnen hatten. Darunter Großbritannien und das Empire, unter anderem mit Australien und Indien, Frankreich, Belgien, Italien, China und Japan. Bis 1937 erwarben 21 weitere Staaten die Mitgliedschaft, darunter auch Deutschland und die Sowjetunion. Also eine richtige Weltgemeinschaft. Also im Wesentlichen eine der Nordhalbkugel.
Mit den im frühen 20. Jahrhundert, glaube ich, nicht überraschenden eingeschriebenen Rassismen. Also dass weite Teile Afrikas nicht beitreten konnten, weil sie noch Kolonien waren oder ehemalige Kolonien des Deutschen Reichs und als Mandatsgebiete an die anderen Kolonialmächte übergeben worden.
Und der Unterschied zu den Verträgen, die es vorher schon gab, also den Haager Verträgen zum Beispiel, auch der Haager Landkriegsordnung, die regelte, was man eigentlich darf in so einem Konfliktfall, ist, dass es ein ständig tagendes Gremium ist und ein Gremium ist, das quasi die Lage ständig beobachtet, nicht nur Papier.
Dass es regelmäßig tagt, ist wichtig. Also anders als wir das aus dem 19. Jahrhundert kennen, also das Konzert der Großmächte, die halt tatsächlich dann aktiv werden, wenn es einen Konflikt gibt. Ist der Völkerbund anders gedacht? Also wir tagen als Versammlung mindestens einmal im Jahr, immer im Sommer im schönen Genf tatsächlich. Das ist das eine, was tatsächlich neu und wichtig ist. Und das zweite ist, dass die sich das internationale Sekretariat in Genf leisten. Und die sind während des ganzen Jahres über dabei, Informationen zu sammeln, aufzubereiten, die unterschiedlichsten Themen abzuarbeiten. Also das Völkerbundgebäude in Genf wird quasi sowas wie ein Weltgehirn, weil sie tatsächlich einen Umschlagplatz für Informationen aus aller Welt werden. Das Sammeln, das Aufbereiten, das Weiterverbreiten und eben so ein Monitoring quasi betreiben dessen, was in der Welt passiert.
Ein Weltgehirn, das aber nur bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs existiert. Dann wird der Völkerbund aufgelöst und die Vereinten Nationen werden gegründet. Hat er was erreicht, der Völkerbund, in diesem Vierteljahrhundert?
die Art, wie internationale Politik betrieben wird, zu verändern. Also dass man tatsächlich anerkennt, dass man nicht mehr so weitermachen kann wie im 19. Jahrhundert, sondern dass es dieses internationale Forum gibt, wo man sich austauscht, wo Entscheidungen getroffen werden und dergleichen. Es gibt aber auch vergleichsweise konkrete Erfolge, dann vor allem in den frühen 20er Jahren, wo kleinere Konflikte durchaus gelöst werden konnten. Immer so Grenzstreitigkeiten, wo es dann zu kleineren Scharmützeln kommt, zum Beispiel zwischen Bulgarien und Griechenland in den frühen 20er Jahren, wo dann der Völkerbund eine Kommission hinschickt, sich das anschaut und einen Vorschlag macht, wie dieser Konflikt gelöst werden konnte. Das klingt jetzt erstmal ja sehr kleinteilig und sehr, sehr, also jetzt ohne den Nationen zu nahe zu treten, wer interessiert sich auf der Weltpolitik für Bulgarien und Griechenland, was die an ihrer Grenze tun? Aber genauso könnte man fragen, wer interessierte sich vor 1914 für Serbien? Ne? Die Ausgangspunkt oder der Erfahrungsraum ist, dass aus einem kleinen Konflikt immer das Große entstehen könnte, sodass man die kleinen Konflikte tatsächlich sehr schnell versuchte niederzulegen durch diese schiedsgerichtlichen Entscheidungen des Völkerbundes. Und das funktionierte auch vergleichsweise gut. Also die betroffenen Nationen folgten diesen Vorgaben, zogen sich zurück und leisteten Kompensation. Das funktionierte tatsächlich aber meist eigentlich nur, wenn es um diese Konflikte von kleineren Staaten gegen sobald Großmächte beteiligt wurden. Es gibt als klassisches Beispiel die Besetzung Korfus durch das faschistische Italien. Da funktioniert es dann nicht mehr so einfach. Da muss man Mussolini sehr, sehr weit entgegenkommen, um diese Besetzung Korfus wieder rückgängig zu machen. Und da könnte man sich schon fragen, ist das tatsächlich noch die Wiederherstellung eines gerechten Friedens oder ist es dann nicht tatsächlich, dass der Völkerbund einknickt vor den Forderungen der Großmacht Italien?
Und Italien beließ es nicht bei Korfu. 1935 griff es auch Abessinien an, dessen Kaiser Haile Selassie wir am Anfang schon gehört haben. Die Truppen des Faschisten Benito Mussolini eroberten bis 1937 das Land unter Einsatz von Giftgas. Viele Zivilistinnen und Zivilisten starben. Aber der Völkerbund griff nicht ein. Was sollte man dann mit ihm, wenn er sein Versprechen, Kriege zu verhindern, nicht einlösen konnte? Der Völkerbund war in einer Glaubwürdigkeitskrise und der Konflikt führte zu internationalen Spannungen. Vor allem wurde der afrikanische Nationalismus stärker, der sich gegen den Kolonialismus richtete. Und dessen wichtigster Wortführer war Haile Selassie.
Monsieur le Président. Monsieur le...
...1936 spricht Haile Selassie vor dem Völkerbund, sowie fast 30 Jahre später vor den Vereinten Nationen, als er eben jene Rede hielt, aus der Bob Marley dann seinen Song War gemacht hat. Jetzt aber, 1936, geht's um den Angriff Italiens auf sein Land und um die Glaubwürdigkeit des Völkerbunds.
At the League of Nations a grave disturbance. Today Haile Selassie comes to plead for his lost empire. He wants them to make Mussolini give up Ethiopia.
Haile Selassie fordert das Ende des italienischen Angriffskriegs und die Einhaltung internationaler Verträge. Immerhin war ja auch Italien Mitglied des Völkerbunds. Haile Selassie appelliert an die Kraft der Einheit der Völker und Nationen. Prophetisch sagt er: Heute sind wir es. Und morgen bist du es.
An ovation, yes, but he gets no help. The League lifts the sanctions against Italy. Applause and that's all.
So hat es damals eine amerikanische Nachrichtensendung beschrieben. Applaus und sonst nichts. Zu mehr konnte Haile Selassie den Völkerbund nicht bewegen, trotz seiner großen Rede.
Das ist tatsächlich eine der bewegendsten Reden, die vor der Vollversammlung des Völkerbunds gehalten haben, ist, als Selassie in Genf auftritt und Italien anklagt. Also auch da ist es tatsächlich sehr spannend. Dann gibt es noch einen Zwischenfall, weil italienische Journalisten auf der Zuschauertribüne anfangen zu randalieren und dann wird das Licht ausgeschaltet. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr dramatisches Ereignis. Also kein Vergleich mit dem, was in Abessinien passiert, aber tatsächlich auch vor der Weltbühne, vor der Weltöffentlichkeit, was da in Genf passiert. Eine der wahrscheinlich heute berühmtesten Reden.
In the shadows of the press gallery, Italian newspapermen are ready for an outbreak against the emperor whose country their country has taken, waiting for his first words. Trying to quell the disturbance, lights turned out. Again, lights out. The disturbers ejected, arrested, and he is able to make his appeal.
Haile Selassie war ein begnadeter Redner und sehr charismatisch. 1892 wurde er geboren als Tafari Makonnen in der Nähe von Addis Abeba und er wurde der letzte Kaiser von Äthiopien. Aber er war noch viel mehr. Er verstand sich als direkter Nachfahre des biblischen Königs Salomon und der Königin von Saba. Sein Name heißt so viel wie Macht der Dreifaltigkeit. Und von den Anhängern der Rastafari-Bewegung, wie Bob Marley einer war, wird er als wiedergekehrter Jesus verehrt. Auch ganz ohne Religion war Haile Selassie berühmt und anerkannt. Sein Ruhm hat dazu geführt, dass das Land 1945 Gründungsmitglied der Vereinten Nationen wurde. Denn er gab Abessinien 1931 zum ersten Mal eine Verfassung. Er schaffte die Sklaverei ab und er leitete während des italienischen Angriffs aus dem Exil in England den Widerstand. Haile Selassie blieb aber trotz Verfassung Kaiser. Ein Demokrat, das war er nicht. Es gab Proteste gegen ihn und Umsturzversuche und 1974 wurde er dann durch einen Militärputsch gestürzt. Er starb am 27. August 1975. Die Umstände seines Todes wurden niemals vollständig geklärt. Haile Selassie hat an den Völkerbund geglaubt. Jedenfalls hat er darauf gehofft. Aber im Nachhinein betrachtet wohl zu Unrecht. Denn den Krieg hat der Völkerbund eben nicht verhindert. Vielleicht, weil er auf die Verantwortung der Nationen vertraute, im Glauben, nach dem Ersten Weltkrieg, da könne ja niemand mehr Interesse an Kriegen haben. Italien aber wollte Krieg.
Das ist das Problem, dass die davon ausgehen, dass es eigentlich nicht sein kann, dass jemand sich bewusst für Krieg entscheidet. Also wenn man die Satzung des Völkerbunds durchliest, erscheint es immer so, als würde Krieg da angenommen als etwas, was aus Missverständnissen entsteht. Und dann gibt es tatsächlich so eine Regelung, dass, wenn der Völkerbund sich einschaltet, die beteiligten Konfliktparteien 3 Monate erstmal nicht weiterkämpfen dürfen. Also es ist kein Verbot von Krieg in der Satzung, sondern so eine Moratoriumspflicht. Weil davon ausgegangen wird, in diesen 3 Monaten wird dieses Missverständnis schon ausgeräumt sein. Das funktioniert dann tatsächlich nicht mehr, wenn sie Nationalstaaten haben, die tatsächlich nicht aus Missverständnissen irgendwie in den Krieg schlittern, sondern tatsächlich aktiv den Krieg suchen. Das haben wir dann, also ab den 30er Jahren, vor allem in Europa, sehr, sehr häufig. Ja.
Und der Völkerbund löst sich dann am Ende auf, weil er faktisch gar keine Funktion hat. Der Krieg tobt mitten in Europa und der Völkerbund sitzt in Genf und kann nichts tun.
Er löst sich ja interessanterweise nicht auf, sondern es gibt die letzte Sitzung der Vollversammlung, wird einberufen anlässlich des sowjetischen Überfalls auf Finnland. Da geht es nochmal sehr hoch her in der Völkerbundversammlung. Da wird auch schon gesagt, viele können gar nicht mehr kommen, weil in Europa nicht mehr gereist werden kann, weil überall Krieg tobt und dergleichen mehr. Und dann wird darüber diskutiert, ob man die Sowjetunion nicht aus dem Völkerbund ausschließen könnte. Und tatsächlich kommt man am Ende zu dem Ergebnis, wir schließen die Sowjetunion wegen des Angriffs auf Finnland aus, denn wenn wir jetzt Finnland nicht unterstützen würden, würden wir alle Prinzipien des Völkerbunds aufgeben, weil Finnland genau immer alle Ideale des Völkerbunds hochgehalten habe und dergleichen mehr. Und ganz am Ende kommt der Satz, wir vertagen die Sitzung, wir schließen sie nicht, um schnell wieder zusammenkommen zu können, wenn es irgendwas zu besprechen gibt. Aber das passiert dann nicht mehr. Also er löst sich halt nicht auf, sondern vegetieren ist vielleicht zu viel gesagt, er läuft weiter im Zweiten Weltkrieg, auch viele dieser eher sozialen und technischen Abteilungen machen tatsächlich noch Arbeit, aber mit stark verminderten Personal und stark verminderten Kapazitäten.
Die Versammlung des Völkerbunds traf sich 1939 zum letzten Mal. Aber auch gegen den Angriff Russlands auf Finnland hatte das Gremium kein Rezept. Deshalb vertagt man sich. Heute wissen wir auf Nimmerwiedersehen. Was tun? Es nochmal versuchen? Das jedenfalls wollen die Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Eine noch größere Katastrophe als der erste. Die Welt braucht Stabilität und die soll eine neue Organisation bringen. Schon bevor der Völkerbund sich 1946 offiziell auflöst, werden 1945 die United Nations gegründet. Die sind das Thema von Steve Biedermann, Politikwissenschaftler am Lehrstuhl für internationale Beziehungen der Uni Jena und Vorstandsmitglied im Landesverband Sachsen der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Er ist auch Kollege. Er hostet nämlich den Podcast Unhörbar oder UN-hörbar. Klingt, als ob er ein Fan sei der Vereinten Nationen.
Kritiker, aber auch ein bisschen Fan vielleicht. Ja.
Ja, beides gehört ja vielleicht auch zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Vereinten Nationen betrachtet, die verschiedenen Prozesse, die dort stattfinden, dann kommt man sozusagen nicht drum herum, aus einer positiven Perspektive drauf zu blicken, aber auch auf einer sehr kritischen, weil eben viele Dinge natürlich nicht so funktionieren, wie wir uns das vielleicht da manchmal wünschen würden.
Wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, haben beschlossen, in unserem Bemühen um die Erreichung dieser Ziele zusammenzuwirken.
Das ist der Beginn der Charta der Vereinten Nationen, feierlich und einstimmig verabschiedet im Juni 1945 in San Francisco von Delegierten aus 50 Ländern. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht zu Ende, aber Deutschland war besiegt. Und wieder war das Ziel, internationale Konflikte nicht eskalieren zu lassen. Um die Umsetzung wird seitdem erneut gerungen, mit mehr oder weniger Erfolg.
Die Organisation der Vereinten Nationen ist unvollkommen. Sie kann verbessert werden. Die Charta der Vereinten Nationen hat Schwächen. Sie können beseitigt werden. Aber das Gesamtkonzept einer Weltgemeinschaft Vereinten Nationen, die Vision, der Endpunkt des langen Weges, den wir von der Barbarei...
1954. Der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjöld, spricht zum 10-jährigen Bestehen der Organisation im Museum of Modern Art in New York. Sie sind unkomplett, die Vereinten Nationen, sagt er, aber sie können verbessert werden. Gucken wir mal drauf, wie die UN eigentlich gegründet wurden.
Die Vereinten Nationen und der Zweite Weltkrieg sind unmittelbar miteinander verbunden. Es gibt natürlich noch eine weitere Vorgeschichte. Das ist der Erste Weltkrieg und der Völkerbund. Und der Völkerbund, um es ein bisschen hart auszudrücken, wurde als gescheitertes Projekt betrachtet. Und bereits während des Zweiten Weltkriegs stellte sich dann die Frage, wie soll es eigentlich danach weitergehen? Wie soll eine Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg aussehen? Und maßgebliche Treiber sozusagen in diesem Prozess waren der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt sowie der britische Premierminister Winston Churchill, die zuerst mal in diesem Zweiergespann sozusagen die Grundsatzentscheidung oder das Ziel vereinbart haben, es muss eine umfassende Nachkriegsordnung geben und auch bestimmte Prinzipien.
Was wollte man denn anders machen? Was war nicht gut am Völkerbund?
Ja, was sich eben besonders in dem Bereich Frieden und Sicherheit gezeigt hat, ist, dass der Völkerbund unter verschiedenen Mängeln, könnte man sagen, gelitten hat. Zum einen war der Völkerbund nicht wirklich universal. Selbst zur Höchstphase sozusagen der Mitgliederausdehnung waren circa nur 2/3 der Staaten zur damaligen Zeit Mitglied im Völkerbund. Und noch wichtiger ist sogar, dass nie die wichtigsten Groß- und Mittelmächte der damaligen Zeit dauerhaft in den Völkerbund eingebunden waren. Die USA, die selbst das Projekt vorangetrieben hatten zur Gründung des Völkerbunds, wie auch eben zu den Vereinten Nationen, sind nie Mitglied des Völkerbunds gewesen. Und andere relevante Staaten, wie zum Beispiel die Sowjetunion, wurde ausgeschlossen nach ihrer Invasion in Finnland. Das Deutsche Reich ist 1933 im Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten aus dem Völkerbund ausgetreten, weil es die Versailler Friedensverträge, in die der Völkerbund eingebunden war, abgelehnt hat und auch grundsätzlich die Idee des Völkerbundes abgelehnt hat. Und dann gab es noch weitere Zwischenfälle, dass zum Beispiel Japan im Zuge des Überfall oder der Besetzung der Mandschurei ab 1931 dann gegen 1933 Sanktionen des Völkerbunds zu befürchten hatte und dann einfach ausgetreten ist, um diesen Sanktionen zu entgehen. Oder der italienische Überfall auf Abessinien, also das heutige Äthiopien. In diesem Fall wurden Sanktionen gegen Italien verhängt, aber wichtige Mitglieder oder wichtige Staaten der damaligen Zeit, zum Beispiel die USA oder auch das Deutsche Reich, haben Italien weiterhin mit wichtigen Rohstoffen versorgt und diese Sanktionen damit wirkungslos gemacht. Und dementsprechend konnte der Völkerbund im Zusatz sozusagen zu den Mängeln, die ich schon beschrieben habe, einfach keine Wirkung entfalten, um die wesentlichen Konflikte der damaligen Zeit zu lösen oder zu bearbeiten.
Man würde aber einfach denken, ja, dann baut man den Völkerbund eben um. Aber das war offensichtlich keine Option. Es sollte eine neue Organisation sein.
Genau. Ein Punkt dabei ist auch noch, also dass in dem Völkerbund kein umfassendes Gewaltverbot eingeschlossen war. Der Völkerbund hatte eben auch einen ständigen Rat, so ähnlich wie das auch in den Vereinten Nationen ist. Und dieser sollte in Konfliktfall als Schiedsgericht dienen und binnen 3 Monaten sollte dann eine Entscheidung über den jeweiligen Konfliktfall getroffen werden. In dieser Zeit sollten keine Kriegshandlungen vorgenommen werden. Und wenn die Staaten sich dann dem Spruch des Schiedsgerichtes oder des Ständigen Rates unterwerfen, sollten damit dann auch Kriegshandlungen ausgeschlossen werden. Aber genau das ist der zentrale Punkt. Das musste sozusagen die freiwillige Unterwerfung der Staaten oder Unterordnung der Staaten unter den Schiedsspruch geben. Und somit gab es kein umfassendes Gewaltverbot. Und man hat eben gesehen, all diese Prinzipien haben nicht so funktioniert, konnten den Zweiten Weltkrieg nicht verhindern. Und deshalb brauchte es eine neue Organisation.
Und die sollen eben die Vereinten Nationen sein. Am 1. Januar 1942 unterzeichnen 26 Staaten, angeführt von Großbritannien, der Sowjetunion und den USA, die Erklärung Vereinter Nationen. Da aber geht es noch nicht um eine Organisation, sondern erstmal nur um den Zusammenhalt gegen Deutschland, Italien und Japan.
Darin wurde die Absicht festgehalten, dass diese 26 Staaten keinen Separatfrieden mit den Achsenmächten im Zweiten Weltkrieg schließen wollen und werden. Und das Besondere ist hier, dass wir sozusagen das Label Vereinte Nationen schon haben, aber dass in dem konkreten Zusammenhang noch gar nicht von einer internationalen Organisation mit dem Namen Vereinte Nationen gesprochen wurde.
Also erstmal war es ein Abkommen, das verhindern sollte, dass die Front gegen Deutschland, Italien und Japan geschwächt wird, dass man zusammenhält und zwar bis zum Schluss, bis die Länder besiegt sind.
Absolut. Das war die Grundidee und die Entstehung der Vereinten Nationen ist dann in vielen Entwicklungsetappen sozusagen verlaufen. Es ging eigentlich schon vor der Declaration of the United Nations los mit der sogenannten Atlantik-Charta 1941. Das war ein geheimes Treffen von Roosevelt und Churchill vor der Küste Neufundlands auf einem Kriegsschiff und dort haben die beiden eben schon angeregt, es braucht eine umfassende Nachkriegsordnung und auch bestimmte Prinzipien wie das Selbstbestimmungsrecht der Völker vereinbart. Und diese Idee ist sozusagen gewachsen und auf breiteren Anklang gestoßen. Und dann gab es eine ganze Reihe von Konferenzen noch während des Zweiten Weltkrieges, in denen die Gründung der Vereinten Nationen schrittweise vorbereitet wurde.
Jalta ist wahrscheinlich die berühmteste.
Ja, doch könnte man tatsächlich sagen, dass das die berühmteste ist.
45,
richtig. Und Jalta war die Konferenz, auf der die letzten Unklarheiten in Bezug auf die Vereinten Nationen ausgeräumt werden sollten. Es war bereits eine Satzung vorbereitet und viele wichtige Elemente der späteren Organisation waren schon in Stein gemeißelt sozusagen, waren schon entschieden. Aber es gab offene Fragen, die dann auf einem High-Level-Meeting sozusagen zwischen den Staats- und Regierungschefs ausgeräumt werden sollten. Und da gehört interessanterweise dazu, dass beispielsweise Stalin befürchtete, in dem anvisierten Ständigen Rat, den es geben sollte, der westlichen Übermacht ausgeliefert zu sein. Und er forderte deshalb und konnte sich damit auch durchsetzen, dass alle Nicht-Verfahrensfragen im UN-Sicherheitsrat der Zustimmung der ständigen Mitglieder bedürfen. Und damit wurde das Vetorecht geschaffen, das wir heute auch noch sehen und dessen Existenz häufig beklagt wird, weil damit wird den 5 ständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat das Recht gegeben, allein durch ihr Veto Entscheidungen im Rat zu blockieren.
Auch die Vereinten Nationen haben also keine uneingeschränkte Autorität. Der Preis für die Gründung einer internationalen Instanz ist abermals, dass ihre Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird. Dennoch, sagt Steve Biedermann, die Gründung der Vereinten Nationen ist ein Meilenstein in Sachen Kriegsvermeidung.
Das Neue an dem Konzept der Vereinten Nationen ist der globale und universale Anspruch. Also alle Staaten der Welt mit ganz wenigen Ausnahmen sind Mitglied in den Vereinten Nationen. Inhaltlich gibt es, vereinfacht gesagt, kein Thema, das nicht in irgendeiner Art und Weise von den Vereinten Nationen bearbeitet wird. Der zweite wichtige Punkt ist, es gibt ein absolutes Gewaltverbot in den Vereinten Nationen. Die Charta ist ein völkerrechtlicher Vertrag und in dieser Charta ist geregelt, dass die Staaten auf die Ausübung von Gewalt verzichten. Es gibt 2 Ausnahmen davon. Das ist das individuelle und kollektive Selbstverteidigungsrecht und das sind mögliche Zwangsmaßnahmen, die der UN-Sicherheitsrat beschließen kann. Und der dritte Schritt dabei ist dann noch, dass es in den Vereinten Nationen einen Mechanismus zur kollektiven Streitbeilegung sozusagen oder zur kollektiven Konfliktbearbeitung gibt, der weitfassender ist als der des Völkerbunds.
Was passiert denn jetzt eigentlich? Wie wird versucht, den Frieden zu wahren bzw. solche Konflikte auch zu beherrschen? Das funktioniert ja nicht immer, muss man sagen.
Grundsätzlich ist das so, dass es eine Art Vierteilung gibt von Instrumenten, die die Vereinten Nationen in Konfliktsituationen einsetzen können. Dass es einmal die Maßnahmen der präventiven Diplomatie gibt, also bevor es überhaupt zum Konfliktausbruch kommt oder zu einer gewaltsamen Eskalation, können sich die UN einschalten. Sie können beispielsweise sogenannte Fact-Finding-Missions entsenden, um überhaupt herauszufinden, was passiert da eigentlich on the ground. Dann haben wir den zweiten Schritt, das sogenannte Peacemaking, also die Friedensschaffung. Und dabei geht es darum, einen Konflikt einzudämmen, wenn er bereits ausgebrochen ist. Der dritte Schritt ist die Friedenssicherung, das sogenannte Peacekeeping. Hier ist die Situation so, dass die Vereinten Nationen in einen Konflikt involviert werden, für den es aber schon ein Friedensabkommen oder zumindest einen Waffenstillstand gibt. Für dieses Konzept, dass die Vereinten Nationen dann mit einer Präsenz vor Ort sind und beispielsweise bei der Umsetzung des Friedensabkommens unterstützen und auch weitere Aufgaben dann in dem Zusammenhang noch übernehmen, wurden die Vereinten Nationen beispielsweise auch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Außerdem können die Vereinten Nationen nur tätig werden, wenn kein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats sein Veto einlegt. Es gab aber trotzdem erfolgreiche UN-Missionen, bei denen Konflikte entschärft und der Frieden wiederhergestellt werden konnte.
Ein Beispiel für einen Erfolg ist unter anderem die sogenannte UNTAC-Mission, die United Nations Transitions Assistance Group für Namibia. Namibia, das ist eine ehemalige Kolonie des Deutschen Reiches gewesen, das unter anderem sogar schon unter Völkerbundsmandat stand und dann später auch unter dem Mandat des UN-Treuhandrats, ein weiteres Hauptorgan der Vereinten Nationen, gestanden hat. Und das sollte dann in den 80er Jahren in die Unabhängigkeit geführt werden. Es stand effektiv unter südafrikanischer Verwaltung. Und um diesen Übergangsprozess zu begleiten, wurde eine Mission mit einer Truppenstärke von ca. 7000 Personen entsendet, die unter anderem dafür zuständig war, die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung zu überwachen und auch durchzuführen, oder aber auch den Rückzug der bewaffneten Gruppen im Land, also in Namibia. Südafrika selbst war involviert und es gab eine militärische Befreiungsbewegung auch innerhalb von Namibia.
Die SWAPO kennt
genau,
vielleicht
die
SWAPO. Auch der eine oder andere noch, ja.
Genau, die kennt man. Und das war eben dann Aufgabe auch der Mission, die Rückführung und die Demobilisierung dieser Truppen beispielsweise zu überwachen.
In Namibia gelang es, die Kämpfe zu beenden und damit die Grundlage zu schaffen, dass das Land auf einen demokratischen Weg kam und unabhängig wurde. Unter günstigen Bedingungen also sind die Vereinten Nationen handlungsfähig. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Zum Beispiel das Scheitern der UN beim Völkermord an den Tutsi in Ruanda 1994. Bis heute ein Trauma der Vereinten Nationen.
Es sollte eine Übergangsregierung gebildet werden, die dann auf einer breiteren Basis steht, als das vorher der Fall war. Und hier sollten die UN unterstützen. Die Mission hat ca. 2500 Personen umfasst. Es ist eine relativ kleine Mission. Vor Ort hat sich dann gezeigt, obwohl es das Friedensabkommen gibt und obwohl die UN vor Ort sind, eben der Völkermord an den Tutsi bereits vorbereitet wurde und auf Rufe und mahnende Anrufe und Hilfegesuche des Personals vor Ort wurde in New York, also im UN-Hauptquartier, nicht reagiert. Das Mandat der Mission war ein sogenanntes Kapitel-6-Mandat, also die Gewalt durfte nur zur eigenen Verteidigung eingesetzt werden und es wurde eben bestärkt, dass man auch in der Gewalt, die sich dann entfaltet hat, die UN-Truppen selbst sich nur verteidigen durften, also nicht proaktiv einsetzen durften. Und sie sind selbst auch zum Opfer der Gewalt geworden. Es sind 11 belgische UN-Peacekeeper gestorben. Und daraufhin haben viele Staaten, die Truppen für diese Mission bereitgestellt haben, ihre Kontingente abgezogen. Und die Mission ist von 2500 auf ca. 280 Personen minimiert worden. Während die Gewalt, es hat ca. so 100 Tage angedauert, dieser Völkermord, in dem 800.000 Menschen gestorben sind, stand man dann da mit so einer Rumpftruppe sozusagen von 280 Mann, die trotzdem versucht haben und es auch geschafft haben, viele Menschen noch zu schützen. Es war eben von Anfang an nicht die Bereitschaft da, da irgendwie eine größere Mission hinzuschicken. Und die erste Reaktion, als die Gewalt ausgebrochen ist, war es eben, die Truppen erstmal abzuziehen, anstatt sie vielleicht zu verstärken. Der in Ruanda stationierte Force Commander war ja Romeo Dallaire, der sozusagen den militärischen Arm der Mission geleitet hat, hat gesagt, dass er mit circa 5000 Mann die Situation hätte eindämmen oder vielleicht sogar verhindern können, noch bevor die Gewalt ausgeschritten ist. Aber diese Truppenstärke hat er eben nie zur Verfügung gehabt.
Aufgestockt wurden die Truppen schließlich doch, aber erst nach einem halben Jahr Verhandlungen.
Und wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass in circa 100 Tagen ungefähr 800.000 Menschen gestorben sind, dann ist einfach 6 Monate, die es braucht, um die UN-Truppen vor Ort zu bringen, ist einfach zu lang.
Die Vereinten Nationen können wirksam sein als Friedensstifter, als eine Art Weltpolizei, aber nur, wenn sie überzeugen können und alle mitspielen, vor allem die Vetomächte im Sicherheitsrat. Im Falle des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine aber sind die Vereinten Nationen machtlos und auch im Krieg im Gazastreifen nach dem Massaker der Hamas in Israel. Wie geht man damit um, dass die Vereinten Nationen verurteilen können, aber nicht immer handeln? Das habe ich Steve Biedermann gefragt.
Also es gibt verschiedene Ideen, wie man diese Situation angehen könnte. Das eine ist eine Reform der Vereinten Nationen an verschiedenen Stellen. Und hierzu findet in diesem Jahr der sogenannte UN-Zukunftsgipfel statt. Das gibt es immer wieder. Also die Geschichte der UN ist auch eine Geschichte von Reformen. Es ist nicht so, dass man die Organisation 1945 aus dem Boden gestampft hat und dann ist sie immer so geblieben, wie man das ursprünglich geplant hatte. Ein zweiter Weg, wie man mit der Situation umgehen kann und das der vielleicht vielversprechendere Weg, ist, dass man jenseits großer Reformprojekte auf der Arbeitsebene versucht, Dinge anders zu handhaben. Im Bereich Frieden und Sicherheit ist es beispielsweise so, dass der UN-Sicherheitsrat das alleinige Recht hat, in solchen Fragen aktiv zu werden. Aber bereits 1950 im Zuge des Koreakriegs war der Sicherheitsrat auch blockiert. Und die UN-Generalversammlung hat die sogenannte Verein für den Frieden-Resolution beschlossen, die es ihr ermöglicht, sich immer, wenn der Sicherheitsrat nicht willens oder nicht fähig ist, seine Aufgaben wahrzunehmen, sich auch mit Konflikten und Themen aus dem Bereich Sicherheit zu beschäftigen und Resolutionen abzugeben. Und vielleicht wäre es vielversprechender, diese sogenannten Notstandssondersitzungen, die es dann gibt, der UN-Generalversammlung, die vermehrt zu bemühen, um jenseits des UN-Sicherheitsrates sozusagen auf die drängenden Fragen unserer Zeit und Konflikte unserer Zeit zu reagieren.
Die Vereinten Nationen, sie müssen überzeugen, um handlungsfähig zu sein. Sie brauchen den Konsens, aber sie können auch durchaus moralischen Druck ausüben. Die Vollversammlung hat den Krieg Russlands gegen die Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt. Das heißt jetzt nicht, dass der Krieg beendet werden kann, aber wer sich gegen die Vereinten Nationen stellt, der diskreditiert sich selbst und er riskiert, zum Außenseiter der Weltgemeinschaft zu werden, zum Schurkenstaat. Durch die große Zahl der Mitglieder der Vereinten Nationen ergibt sich so etwas wie eine objektivierte Meinung und sich dieser zuwider zu verhalten, das kostet mindestens den Ruf. Krieg und Tod, Armut und Unterdrückung sind damit nicht gleich beendet. Aber mir scheint es doch viel wert, dass die Staaten durch ihre Mitgliedschaft grundsätzlich anerkennen, dass sie beendet werden sollten. So schwierig oder sogar unmöglich das dann auch im Einzelfall ist. Sowohl der Völkerbund als auch die Vereinten Nationen sind Ergebnis von Lehren aus der Geschichte, schrecklichen Erfahrungen der Menschheit mit Millionen und Abermillionen von Toten. Und sie zeigen, dass wir lernen können. Nicht alle wollen das. Scheint leicht darüber zu urteilen, aber im Grunde könnten ja auch wir, jeder und jede, im Alltag oft mehr tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, nebenan und weltweit. Aber das ist anstrengend und die Wirkung scheint doch oft sehr begrenzt. Die Vereinten Nationen sind, so pathetisch das klingt, das Bekenntnis der Menschheit zu Frieden und Gerechtigkeit. Das ist schon sehr viel, finde ich. Vielen Dank an die Experten dieser Folge, Steve Biedermann und Jonathan Voges, und an Celine Weimer-Dittmar für die Recherche, Robert Horsburg für Regie und Produktion und Monika Dittrich Redaktion. In der nächsten Folge geht es um Biomedizin und den besonderen Weg Deutschlands.
Ganz wichtig ist, dass man aus einem selbstkritischen Hadern und ein Nachdenken über Nebeneffekte keine moralische Überheblichkeit aufbaut. Und das war oft der Vorwurf, der die deutsche Biopolitik von innen und außen getroffen hat.
Wir freuen uns übrigens, wenn Sie oder ihr uns schreibt an derrestisgeschichte@deutschlandfunk.de mit Themen, mit Kritik und Lob natürlich auch. Wir lesen alles. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss. Und einen Tipp habe ich noch für alle Freunde von historischen Themen. Den Podcast nämlich Krieg im Schatten, den haben unsere Kollegen vom Hessischen Rundfunk gerade veröffentlicht. Es geht um einen Mordfall, der bis heute unaufgeklärt ist und um die Machenschaften des jugoslawischen Geheimdienstes in den 80er Jahren in der Bundesrepublik. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
13. Januar 1980. Es ist 3 Uhr nachts, als ein Mann, der von allen nur Beban genannt wird, mit dem Auto nach Hause ins Frankfurter Ostend fährt. Beban steigt aus und will gerade sein Auto abschließen, aber dazu kommt es nicht mehr.
Dieser Mord wurde bis heute nicht aufgeklärt. Doch es gibt Spuren.
Du sollst in Frieden ruhen und wir schwören, dass du gerecht wirst.
Es geht um Geheimdienste und Geheimbünde.
Später habe ich von dem jugoslawischen Geheimdienst bekommen Mordaufträge.
Um Terror und Gegenterror.
Wenn wir mit deutschen Terroristen vergleicht werden sollen, dann machen wir aber richtige Terror.
Feindschaften, die bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichen.
Und um die große Frage, was macht die Bundesrepublik, wenn auf ihrem Boden ein Konflikt ausgetragen wird, der seine Wurzeln in einem anderen Land hat?
Krieg im Schatten. 6 Folgen. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und im Podcatcher eurer Wahl.